Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon für Sie, Sonja Kilian. Wie bereiten Sie sich auf eine Reise vor? Das kommt sicherlich ganz auf das Reiseziel an. Manchmal schaue ich auf Hinweise und Ratschläge, die das Auswärtige Amt herausgibt. Bei meiner letzten Suche habe ich zum Beispiel diese Tipps gefunden. Seien Sie besonders umsichtig, insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit. Leisten Sie bei einem Überfall keinesfalls Widerstand. Machen Sie sich mit Verhaltensweisen bei Erdbeben und Vulkanausbrüchen vertraut. Es handelt sich um das Land Malawi. Ich selbst habe allerdings nicht vor, in nächster Zeit dorthin zu reisen. Aber mein heutiger Interviewgast war schon dort. Carmen Schöngraf leitet eine christliche Organisation, die ORA Kinderhilfe. Schön, dass du da bist, Carmen.
Vielen Dank, dass ich da sein kann.
Manche ERF-Plus-Hörer kennen dich vielleicht schon. Du hast bei uns bereits über verschiedene Projekte und Länder gesprochen. Heute wollen wir über Malawi reden. Aber du darfst dich und die ORA Kinderhilfe gern noch einmal in ein paar Worten vorstellen.
Das mache ich gerne. ORA Kinderhilfe International e.V. ist ein christliches Hilfswerk, auch eine moderne Entwicklungshilfeorganisation, die in Berlin sitzt. Seit 1981 sind wir aktiv, besonders für Kinder und Familien und ausschließlich in Afrika und Osteuropa. Uns zeichnet tatsächlich aus, dass wir nur lokal arbeiten. Das heißt, wir sind in kleinen Dörfern aktiv, ausschließlich mit dort ansässigen Projektpartnern, also Menschen, die von vor Ort kommen und dort leben, und mit Hilfe von institutionellen Geldern, also Fördergeldern, aber zum Großteil durch Spenden, vor allen Dingen durch Patenschaften, wird die Arbeit finanziert. Insgesamt sind wir in 12 Ländern der Erde tätig und an 40 Projektstandorten aktiv und versuchen, Menschen zu ermächtigen, dass sie in Würde für sich selbst leben können.
Für die ORA Kinderhilfe bist du auch sehr viel unterwegs.
Ja.
Ich habe beim Auswärtigen Amt, wie vorhin erwähnt, auf der Website einiges gelesen, als ich nach Malawi gegoogelt habe und da stand, welche Gefahren für Touristen dort lauern. Wie organisierst du so eine Reise?
In Malawi war ich jetzt schon zweimal und fliege jetzt in 8 Wochen wieder das dritte Mal hin. Und ehrlich gesagt, das hat natürlich mit der vielen Reiseerfahrung zu tun. Also ich war ungefähr 40 Mal in Afrika, seit ich bei der ORA Kinderhilfe tätig bin, und viele, viele Male in Osteuropa. Desto weniger mache ich. Also ich habe inzwischen so standardisierte Prozesse. Klar habe ich viele Impfungen, also auch mehr als so Otto-Normalverbraucher. In Malawi hatte es tatsächlich eine besondere Vorbereitung, weil ich 2023 direkt nach dem Zyklon Freddy auch dahin gereist bin, also in die zerstörte Gegend auch. Und dort gab es ja einen großen Choleraausbruch im Süden des Landes. Da sind wir auch als ORA Kinderhilfe bis heute tätig. Der Ort heißt Jinangwa, so ungefähr 3 Stunden südlich von der Hauptstadt Lilongwe entfernt. Und weil so ein hoher Choleraausbruch war, der ja fast 2000 Menschen dann auch das Leben kostete, war ich schon vorher noch mal beim Tropeninstitut, um mir die Choleraimpfung zu holen. Das ist eine Schluckimpfung und natürlich, ich packe mehr Desinfektionsmittel ein. Ansonsten beachte ich alle Regeln, die wir alle dank Corona gelernt haben. Die Hände aus dem Gesicht, die Finger aus dem Mund, Hände waschen, bevor man was isst, trinken nur aus Flaschenwasser, Zähne putzen nur aus Flaschenwasser, nur gekochte oder gebratene Dinge essen, besser Bananen essen als Früchte, die man nicht schälen muss. Also Mangos geht schon auch, aber Tomaten beispielsweise kann man nicht einfach so vom Markt essen. Das verträgt ein europäischer Magen nicht. Auf solche Dinge achte ich. In Malawi habe ich noch dazu hinaus beachtet, besonderen Sonnenschutz mitzunehmen, weil dieses Land ja so hoch vom Klimawandel betroffen ist, dass die Temperaturen also meist jenseits der 40 Grad sind. Das heißt, mit einer Winterhaut aus Deutschland und noch dazu einer weißen Pigmentierung kann man das wirklich nicht aushalten. Also ich wäre sofort verbrannt.
Wie ist das mit sonstigen Gefahren? Wir haben gehört, da kann man überfallen werden und soll im Dunkeln nicht mehr spazieren gehen, rausgehen. Und
das
du
mache ich auch nicht.
Auch noch als Frau.
Genau, also erstens ich als Frau und dann Sonja, das geht uns ja beiden ähnlich. Wir sind jetzt keine 1,80 groß, also wir gehören ja eher zu den mit 1,60 Metern durchschnittlich bemessenen Frauen. Es gibt Dinge, die mache ich nicht. Also nach Einbruch der Dunkelheit verlasse ich nicht mehr das Gästehaus. Ich bleibe eng am Projektpartner. Wir haben jeweils Autos, die wir vor Ort mieten. Meistens ist das über Privatinitiativen, also jemand kennt jemanden, der uns dann ein Auto zur Verfügung stellt, damit sparen wir auch viel Geld. Ich versuche dann nur mit den Projektpartnern auch im Auto zu fahren, im Projektort natürlich, also in den Dörfern, in denen wir tätig sind, kann ich mich frei bewegen. Aber ich lasse mir auch sagen, welche Regionen ich meide.
Und Projektpartner sind das Einheimische?
Ja.
Die sich dann auch auskennen?
Ja.
Jetzt haben wir über Gefahren gesprochen, für Touristen. Mhm. Du bist jetzt kein klassischer Tourist, aber das erkennt jemand ja nicht von außen.
Das stimmt.
Das Lebensumfeld der Bevölkerung ist aber auch gefährlich. Was gibt es da für Gefahren für die Menschen, die in Malawi leben? Es ist eins der ärmsten Länder der Welt.
Ja, Malawi gehört zu den 25 ärmsten Ländern der Erde. Mehr als 70% der 21 Millionen Einwohner leben tatsächlich in existenzieller Armut. Und die meisten, das kennt man ja auch aus anderen Entwicklungsländern, leben unter dem einen Dollar am Tag. Aber das bedeutet in der Praxis Leben ohne Geld. Malawi hat mir bei meinem ersten Besuch schon besonders zugesetzt. Also es hat mich sehr berührt. Ich kann eine Geschichte erzählen. Wir arbeiten in dem Ort Chinangwa und dort ist eine Schule, die hat 998 Schüler. Das ist eine öffentliche Schule. Und wir haben dann die Lehrer kennengelernt und die Kinder kennengelernt und natürlich auch die Eltern besucht. Und dann war ich in einer Hütte, man muss leider sagen Hütte, das sind ja sehr einfache Behausungen. Das war nachmittags 17 Uhr, weil dann eben die Hitze etwas nachlässt. Und dann habe ich den Mann gefragt, was haben Sie denn heute gegessen? Es gibt so Standardfragen, die ich dann einfach stelle.
Um ins Gespräch zu kommen?
Ja, und auch um den Grad der Not bemessen zu können. Das ist für unsere Evaluation als Hilfswerk wichtig. Und dann hat er mir gesagt, nichts. Dann habe ich ihn gefragt, was er getrunken hat. Dann hat er gesagt, nichts. Dann habe ich gefragt, was essen und trinken Sie denn heute noch? Und dann hat er mir erzählt, ja, er hat da jetzt eine Mausefalle aufgestellt und er hofft, dass da jetzt heute noch eine Maus und eine Ratte in die Falle geht. Und auch jetzt, wo ich das wieder erzähle, da könnte ich wirklich anfangen zu weinen. Ja, wir sind als Gottes Ebenbild geschaffen und dort ist ein Familienvater, der hofft, dass, wenn man es wirklich beim Namen nennen will, Ungeziefer in die Falle geht und er das dann essen kann. Die hatten keine Möbel in ihrer Hütte, das heißt, die essen von ihren Plastiktellern vom Boden. Und dann frage ich mich, was unterscheidet den vom Tier? Außer natürlich seine Daseinsform als Mensch und dass er einen Verstand hat und des rationalen Denkens fähig ist. Aber die Lebensumstände gleichen denen eines Tieres. Und das kann einfach nicht sein. Und um die Frage direkter zu beantworten, die größten Gefahren in Malawi sind natürlich die Armut. Und diese wird eben verstärkt durch den Klimawandel, weil diese Wetterextreme, also besonders über den Indischen Ozean, die nehmen einfach weiter zu.
Wie kommt das, dass wir über dieses Land so wenig hören? Ich habe gelesen, es gibt Vulkanausbrüche, Erdbeben, Überschwemmungen. Vielleicht, weil es ein sehr kleines Land ist, 20 Millionen Einwohner ungefähr. Ja, woran liegt das, dass wir das gar nicht so mitbekommen?
Also insgesamt sind ja die Nachrichten über Afrika, deshalb bin ich dem ERF auch so dankbar, dass ich heute darüber sprechen darf, in der Medienlandschaft in Deutschland absolut unterrepräsentiert. Also ungefähr 1,5% der Nachrichten handeln von Afrika. Wir reden halt viel über Innenpolitik oder über die USA und über sozusagen China, also die großen Volkswirtschaften und Nationen, die einfach auch eine andere Lobby haben. Malawi hat keine Lobby. Je ärmer das Land, desto kleiner die Lobby. Niemand kann sozusagen das als Punkt in die Nachrichten bringen. Und wenn, dann hört man von diesen Wetterextremen, wenn es wieder ganz schlimm ist. Also 2023 war das der Zyklon Freddy im Februar. Letztes Jahr im April war es ja dann El Niño. Da hat Malawi den Notstand aufgerufen. Das kam dann schon auch mal in den öffentlichen Medien. Aber viel ist das nicht. Und ich sag mal so, wenn man immer nur von den Katastrophen liest, die Dürrebilder sieht oder die Überschwemmungsbilder und Menschen sterben sieht, dann sorgt es jetzt nicht dafür, dass man ein positiveres Bild von diesem Land bekommt.
Was sind das genau für Klimakatastrophen, von denen Malawi betroffen ist?
Malawi liegt ja in Südostafrika, grenzt im Süden an Mosambik und der Osten Mosambiks grenzt an den Indischen Ozean. Und über den Indischen Ozean durch Mosambik ist ja auch der Zyklon Freddy gekommen. Das heißt, es gibt immer wieder Zyklone und Wirbelstürme. Und danach kommt oft die Dürre. Also Wetterextreme, die es früher nur alle paar Jahre mal gab, gibt es jetzt in einer absoluten vermehrten Häufigkeit. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem, das aber daraus erwächst, ist eine unglaubliche Hitze. Malawi hat fast konstant über 40 Grad. Rund um Weihnachten waren zwischen 43 und 48 Grad. Das ist für den Menschen fast nicht mehr machbar, das ist für die Tiere nicht mehr aushaltbar und natürlich wächst unter diesen klimatischen Bedingungen auch keine einzige Pflanze mehr. Die Pflanzen verdorren, die Tiere verenden, die Menschen hungern. Das ist die Reihenfolge. Gleichzeitig führt die Steigerung der Wetterextreme dazu, dass die Regenzeiten immer weniger vorhersehbar werden. Aber jeder Bauer und jeder Landwirt weiß, dass man vorhersehbare Regenzeiten und Trockenzeiten braucht für die Pflanzen, sonst wachsen sie einfach nicht. Also nicht vorhersehbare Wettermuster machen eine Unberechenbarkeit, die immer in Hunger endet.
Du hast jetzt die Bilder geschildert, die man im Fernsehen sieht, wenn wieder eine Katastrophe passiert ist in Malawi. Sicherlich gibt es da aber auch schöne Seiten.
Ja, Malawi ist ein sehr schönes Land. Das ist eines der schönsten Länder, die ich mit Ura Kinderhilfe bereisen durfte. Malawi ist bekannt für den Malawisee. Das ist der neuntgrößte See der Erde. Der ist landschaftlich wunderschön. Es gibt eine reiche Tiervielfalt dort. Es gibt ganz viele Pflanzen dort. Leider verlandet der See immer mehr. Aber insgesamt ist die Landschaft sehr, sehr abwechslungsreich. Es gibt Berge bis zu 3000 Meter hoch. Insgesamt ist das Land sehr hügelig und viele Orte sind tatsächlich noch unberührt. Das heißt, man kann viele Pflanzen bestaunen, man kann viel Grün bestaunen, es gibt herrliche Ausblicke von den Hügeln. Ja, Malawi ist eines der schönsten Länder, die ich mit Ura Kinderhilfe bereisen durfte.
Wenn jetzt die Naturkatastrophen nicht wären, dann klingt das so, als könnte sich die Bevölkerung durchaus durch die Landwirtschaft dann ihren Lebensunterhalt sichern?
Absolut. Es sind insgesamt per se fruchtbare Böden, auch durch die Nähe zum Indischen Ozean. Malawi ist ja eines der ärmsten Länder der Erde, zum einen durch die hohen Schulden, die sie haben. Sie können eben fast nur ihr Bruttoinlandsprodukt gestalten durch Kredite von zum Beispiel EWF oder der Weltbank und auch freiwillige Geberländer wie Großbritannien. Das hat mit der Kolonialmacht zu tun und eben durch die Landwirtschaft. Also 80% der Menschen leben von der Landwirtschaft, die meisten mit Subsistenzwirtschaft. Das heißt, die leben von dem, was auf dem eigenen Feld wächst, wobei eben Feld nicht mit einem Acker vergleichbar ist, sondern ähnlich einem Schrebergarten. Das heißt, die Felder haben eine kleine Größe und der Klimawandel macht es den Menschen immer schwerer, von dem zu leben, was sie ernten können.
Wie helft ihr da? Wie ist das dann überhaupt möglich?
Also insgesamt ist es möglich zu helfen durch Lebensmittelpakete. Wir haben sehr, sehr viel Lebensmittel verteilt, damit erstmal akuter Hunger gestillt wird. Und wir verteilen dürreresistentes Saatgut. Das ist spezielles Saatgut, das eben auf den erodierten Böden anwachsen und dann Früchte tragen kann. Wir helfen auch mit Wasserlieferungen, damit die Pflanzen eben überhaupt eine Chance haben zu wachsen. Und wir helfen mit Ziegen. Ziegen sind was ganz Tolles. Die geben Milch, die geben schnell Fleisch, die fressen alles Mögliche, die sind preiswert in der Unterhaltung. Wir haben sehr viele Ziegen im letzten Jahr verteilt und damit wirklich einiges an Stabilität in die Familien bringen können.
Ein Problem in Malawi ist die mangelnde Bildung, obwohl ich gelesen habe, dass die meisten Kinder da in eine Schule gehen.
Ja, Bildung ist ein sehr wichtiges Thema für die malawische Regierung. Dennoch fließt nur ein kleiner Teil der Steuern in die Förderung der Bildung. Aber sie haben eben auch wenig Steuern. Wenn so viele Menschen arm sind, dann gibt es ja ein geringes Steueraufkommen. Das ist richtig, Sonja. 88% der Kinder werden eingeschult, aber nicht mal 30% der Kinder schließen überhaupt die Grundschule ab. Das ist tatsächlich prekär. Die gehen in die Schule und lernen oft nichts. Die Schule, mit der wir dort zusammenarbeiten, die mit den 1000 Schülern in Chinangwe, die hat Klassen von der Stärke mit ungefähr 80 Kindern. Die hat viel zu wenig Klassenräume. Die Kinder werden unter einem Baum unterrichtet mit so einer alten Tafel. Kennt man ja kaum mehr aus deutschen Klassenzimmern. Das heißt, man kann da fast nichts drauf lesen. Oft hat nur der Lehrer überhaupt ein Buch. Die Kinder haben überhaupt keine Bücher. Die haben kaum Schreibhefte. Ich habe ein Mädchen kennengelernt, die hat die Jahresendprüfung nicht bestanden. Die müssen jedes Jahr eine Jahresendprüfung machen, um in die nächste Klasse versetzt zu werden. Dann habe ich sie gefragt, warum sie die Prüfung nicht bestanden hat. Und dann hat sie mir gesagt, ich hatte keinen Stift. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Ein Stift ist in Deutschland ein Werbegeschenk. Menschen haben Stift ohne Ende zu Hause. Und dieses Mädchen hatte keinen Stift und konnte die Prüfung also nicht schreiben. Da habe ich keine Worte mehr. Dass wir alle auf einer Welt zusammenleben, auf die Gott uns gestellt hat, und dann scheitert es an solchen Dingen, an Banalitäten. Ja.
Man kann sich's kaum vorstellen. Ihr habt da auch ein Projekt, wo ihr Kindern helft. Ich habe auch gelesen, man kann ein Bücherset quasi spenden.
Ja, das hilft viel.
Wie genau sehen eure Projekte da aus in Malawi?
Wir haben mit dem lokalen Bildungsminister gesprochen. Der war fast zu Tränen gerührt, dass wir anfangen, dort Unterstützung zu leisten. Denn fast niemand interessiert sich für dieses kleine Dorf oder, ich sag mal, diesen vergessenen Landstrich. Die Schule, obwohl sie staatlich ist, hat uns mit offenen Armen empfangen. Wir haben inzwischen ein Lehrerzimmer gebaut. Wir haben Schulsets verteilt. Wir haben Schuluniformen verteilt. Wir haben besonders Schuhe verteilt. Wir helfen eben mit diesen Lebensmittelpaketen, dass die Kinder mal satt zur Schule kommen. Das macht ja auch was aus, dass der Kopf überhaupt lernbereit sein kann. Und das Besondere, was wir machen, ist ein Projekt, das heißt Teaching at the Right Level. Das erlangt gerade auch bundesweites Aufsehen in Malawi. Der Projektpartner, mit dem wir zusammenarbeiten, der war vor wenigen Wochen selbst im Radio und durfte über dieses Projekt berichten. Teaching at the Right Level, das heißt Unterrichten auf dem richtigen Niveau, sieht so aus. Wir fassen die Kinder, nachdem sie Tests gemacht haben, wo ihr Lernniveau liegt, in Gruppen zusammen. Altersunabhängig und übergreifend. Das bedeutet, sie werden in Gruppen zusammengefasst, gemäß dem Lernniveau, dem sie entsprechen, und bekommen dann spezielle Kurse bzw. Nachhilfe, um Bildungslücken zu schließen. In Lesen, in der Sprache, das ist Chichewa, die Sprache, die dort gesprochen wird, natürlich Mathematik und viele, viele andere Dinge. Gleichzeitig erhalten sie Kurse über ihre Rechte als Kinder. Auch Kinder haben Rechte, über ihre Pflichten. Die Mädchen unterstützen wir speziell, indem wir ihnen auch Monatsbinden verteilen, beziehungsweise sie lehren, wiederverwendbare Monatsbinden zu nähen, damit sie während ihrer Regelblutung keinen Unterricht verpassen müssen. Und wir haben auch, das ist echt richtig, richtig toll, den Auftrag bekommen von dem lokalen Bildungsministerium, ein neues Curriculum zu schreiben. Das bedeutet, über die Schule in Chinangwe hinaus können wir in die gesamte Region hineinwirken, indem wir ein neues Curriculum verfassen, dass die Kinder viel zielgerichteter gefördert werden. Also interaktiverer Unterricht, nicht mehr nur Blockunterricht. Dinge zum Anfassen, Dinge zum Selberdenken, Gruppenarbeit, Projektarbeit, Dinge selber präsentieren. Und das zahlt ja alles auch auf die Kommunikation und das Selbstbewusstsein der Kinder ein. Aber auch der Lehrer, muss man sagen. Und das Curriculum ist jetzt soweit fertig. Und jetzt gerade in diesen Wochen, deshalb reise ich auch in 8 Wochen hin, um mich davon selbst zu überzeugen, bringen wir das den anderen Lehrern näher. Das heißt, wir fahren eigentlich eine zweifache Strategie. Die direkte Unterstützung der Kinder mit Einbeziehung der Eltern. Es gibt ständig Elternversammlungen, wo wir versuchen, die Eltern mit zu beteiligen und ihnen deutlich zu machen, dass sie für den Lernerfolg der eigenen Kinder ebenfalls verantwortlich sind. Und auf der zweiten Schiene die Lehrer zu schulen und damit eine Multiplikatorenfunktion auszuüben, damit eben auch mehr Lehrer ermächtigt sind, die Kinder zu schulen. Man muss dazu wissen, das möchte ich noch kurz ausführen, dass der Lehrerberuf eine geringe Reputation hat in Malawi. Das ist kein Studium, das ist nur ein 6-monatiger Kurs und dann hat man ein Lehrerzertifikat. Naja, da kann man sich an 5 Fingern abzählen, wie pädagogisch, didaktisch, professionell die Lehrer unterrichten. Gleichzeitig kommt dazu in allen Staatsberufen, dass sie nie wissen, wann sie bezahlt werden. Das bedeutet, wenn jetzt November ist, dann haben die unter Umständen seit August kein Geld gesehen. Dann bekommen sie im November vielleicht mal das Augustgehalt oder auch nur die Hälfte des Augustgehalts. Dann bekommen sie aber auch nicht September, Oktober, November. Dann wissen sie auch nicht, wann sie wieder Geld bekommen. Das führt dazu, dass die meisten Lehrer gezwungen sind, die ja selber auch Familien haben und Kinder ernähren müssen, zusätzliche Jobs annehmen. Das heißt, sie haben weder zeitlich noch finanziell noch kognitiv Kapazitäten, guten Unterricht vorzubereiten. Und weil eben Lehrmaterialien fehlen, haben sie ja auch keine Materialien. Da arbeiten wir sehr dran. Ein regelmäßiges Gehalt sorgt eben dafür, dass die Menschen sich auf andere Dinge konzentrieren können. Es stärkt das Gefühl der Sicherheit. Es stärkt auch die Lust am Beruf. Es ist einfach auch eine Motivationsfrage. Und wir kaufen ja nicht nur die Kompetenz der Menschen, sondern wir kaufen ja auch ihre Zeit. Das heißt, wir sorgen dafür, dass sie tatsächlich ihre Zeit und Kraft in den eigentlichen Beruf stecken können. Das verändert viel. Und das können wir nur dank der Spender.
Carmen, du hast auch Kinderrechte angesprochen. Mhm. Mir kommen da als erstes die Mädchen in den Sinn, die oft sehr früh verheiratet werden. Und Malawi hat da ein ganz besonderes Problem. Wie begegnet ihr diesem Problem, dass dort sehr viele Mädchen im Teenageralter verheiratet werden oder wurden? Es ist jetzt offiziell verboten, wonach sich nicht alle richten. Ich sehe das schon an deinen Gesten und im Kopfschütteln, gerade in ländlichen Gebieten, wo das einfach eine sehr, sehr lange Tradition ist.
Ja, also Gesetze machen und Gesetze umsetzen sind unterschiedliche Dinge. Das hat auch etwas damit zu tun, dass man international natürlich anerkannt sein möchte. Also ist es gut, dieses Gesetz zu haben. Ich wüsste nicht, dass das bisher was an der Praxis verändert hat. Man muss eben auch sehen, dass das tatsächlich der Armut geschuldet ist. Die Mädchen der Familie zu verheiraten, bedeutet, einen Brautpreis zu bekommen und einen Esser weniger am Tisch zu haben. Und wenn wir zurückgucken auf das Beispiel, wo Ratten und Mäuse gefangen wurden, naja, ein Esser weniger am Tisch macht eben viel aus auf diesem Niveau von Armut, das tatsächlich existenziell ist. Wir gehen dagegen an, indem wir besonders die Mädchen aufklären. Das bedeutet, wir versuchen erstmal für ein Bewusstsein zu schaffen, dass sie ein Recht haben auf den eigenen Körper. Dass sie sagen können, ja oder nein, das muss gelernt werden. Das ist ja eine Unmündigkeit, die ihnen da zum Teil übergeholfen ist, beziehungsweise schon ewig Tradition ist. Das zu verändern, dauert sehr, sehr lange. Gleichzeitig versuchen wir, mit den Eltern zu sprechen, aber nicht nur zu sprechen, dass die Väter die Mädchen nicht an andere Männer zur Verheiratung freigeben, sondern auch ihre Not zu lindern. Wenn ich weiß, was ich heute Abend auf dem Tisch habe, dann muss ich meine Tochter auch nicht mehr verheiraten. Das versuchen wir. Da helfen eben diese Lebensmittelpakete, die Saatgutverteilung, die Ziegenverteilung und alles, was wir an materieller Hilfe sonst leisten. Jede Schuluniform, die nicht bezahlen müssen, hilft ihnen.
Auch sexueller Missbrauch ist in Malawi ein Problem, habe ich gelesen. Und gewisse Traditionen, die da Mädchen wirklich sehr schaden.
Das ist eine ganz brutale Praxis. Wenn das Mädchen seine erste Regelblutung hatte, bezahlen die Eltern oft eine sogenannte Hyäne. Das ist ein Mann im Dorf, der dann gezielt kommt und das Mädchen vergewaltigt, damit es sozusagen, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, dann ist das Mädchen sozusagen bereit für die echte Welt und weiß, wie dieser Teil des Lebens funktioniert. Die Kinder sind ja Kinder mit 12, 13, 14 Jahren, bleiben da hochtraumatisiert zurück. Malawi ist größtenteils christlich sozialisiert. Das heißt, die Mädchen haben ja auch nicht vorher Aufklärungsunterricht. Das heißt, die wissen nichts darüber. Und dann kommt jemand und ist dermaßen gewalttätig übergriffig, dass es einfach gar nicht verstanden wird. Auch diese Praxis ist gesetzlich verboten. Ja, ist halt theoretisch verboten, was soll ich sagen. Auch dort versuchen wir aufzuklären und besonders an die Mütter zu appellieren, dass das unterlassen wird. Denn die haben ja selbst diese leidvolle Erfahrung machen müssen.
Der erste Missionar am Malawisee war 1859 David Livingston. Er hat da über den Sklavenhandel berichtet und Interesse an dieser Gegend geweckt, außerhalb des Landes. Und da sind Spuren geblieben. Es sind sehr, sehr viele Christen in Malawi. Sind sie das traditionell oder welche Rolle spielt der Glaube im Leben der Menschen in Malawi? Hast du da was mitbekommen bei deinen Besuchen?
Ich kann es nicht pauschal sagen, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass der Glaube eine große Rolle spielt, da wo wir tätig sind, also eher im Süden des Landes. Unser Projektpartner ist auch Christ. Und alle, die dort arbeiten, sind auch Christen. Das ist eine kleine Organisation, mit der wir dort zusammenarbeiten. Das sind nur 3 Hauptamtliche und sehr viele Ehrenamtliche und Studenten und Volontäre, die helfen. Die gehen regelmäßig in den Gottesdienst. In der Schule, in der wir tätig sind, gibt es auch sozusagen christlichen oder biblischen Unterricht. Dort wird auch viel gebetet. Das ist nicht so getrennt, wie wir das aus Deutschland kennen. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Und die Menschen, die ich getroffen habe, versuchen wirklich mit großem Bemühen und sehr Gott hingegebenen Herzen, Gott zu folgen und ihn zu ehren.
Habt ihr spezielle Projekte, wo den Kindern etwas vom christlichen Glauben weitergegeben wird?
Grundsätzlich ja, in Malawi bisher noch nicht, weil das eben eines unserer neueren Projekte ist. Wir sind da eben erst seit 2023. Nach dem Zyklon Freddy haben wir angefangen, uns dort zu engagieren. Sind wir immer noch dabei, die größte Not zu lindern und sozusagen diakonisch auf Jesus hinzuweisen und weniger verbal.
Die Ora Kinderhilfe, sagst du, ist noch nicht so lange in Malawi tätig. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Wie hat sich da etwas Neues entwickelt? Ihr habt ja schon allerlei Projekte in der ganzen Welt oder an vielen Stellen, wie du es auch schon erzählt hast. Ja, wie passiert das, dass dann noch eine neue Arbeit dazukommt?
Als im Februar der Zyklon Freddy tobte, der das Land auf zweifache Weise verwüstet hat, haben wir Nothilfe dort geleistet. Und danach hatten wir bereits gute Erfahrungen mit dem jetzigen Projektpartner gemacht. Dennoch haben wir ein standardisiertes Verfahren, wie wir neue Projekte dazunehmen, damit auch wirklich das Geld im Land ankommt. Das sind Spendengelder, denen sind wir hoch verpflichtet. Das gehört in erster Linie den Kindern und Familien, denen wir dienen. Also schreiben wir jeweils ein sogenanntes Pilotprojekt aus. Der Projektpartner, oder in dem Fall haben sich viele beworben, legen ein Projekt vor in einem definierten Zeitraum, das sind 3 Monate, und zeigen sozusagen uns mit einem Antrag, was sie in dieser Zeit erreichen wollen. Also natürlich mit Fokus auf Kinder, mit Fokus auf Dorf. Also es gibt so ein paar Standards bzw. Parameter, denen wir eben als Ora Kinderhilfe verpflichtet sind. Und Organisationen, die gewillt sind, sich danach zu richten, nach unseren Regularien, reichen eben die Anträge ein. Und der Projektpartner in Malawi, die Projektorganisation heißt KOFU und der Projektleiter dort heißt Joshua, haben eben sofort Teaching at the Right Level eingereicht und binnen 3 Monaten wollten sie zumindest mal mit einer Versuchsgruppe an der Schule in Jinangwe sehen, was passiert. Und die Leistungen der Kinder haben sich in den 3 Monaten um ein Vielfaches verbessert. Die Kinder wurden darüber hinaus selbstbewusster, agiler, natürlich auch durch das regelmäßige Essen. Sie wurden kommunikativer und sie wurden insgesamt vitaler. Das hat uns dann so überzeugt, dass wir eben hingefahren sind und uns selbst vor Ort ein Bild gemacht haben und dann angefangen haben, das Projekt zu verstetigen. Das sieht bei uns so aus, dass wir uns eben festlegen auf diesen einen Ort, also dieses Dorf Jinangwa, dass wir anfangen, Patenkinder zu registrieren, dass wir alle lokalen Autoritäten vor Ort mit besuchen und uns auch vorstellen und auch Sie offiziell anfragen, dürfen wir hier tätig sein? Was haben Sie für Vorstellungen? Was brauchen Sie am meisten? Das machen wir auch mit den Eltern der Patenkinder oder der potenziellen Patenkinder, damit wir dann ganz gezielt anfangen können, zu helfen bzw. zu unterstützen. Das ist eine Mischung aus Helfen und Unterstützen, damit sie eben eines Tages selbstständig leben können. Natürlich muss der Bauch erst voll sein, bis ich auf den Acker gehen kann. Das machen wir schon auch in dieser Reihenfolge. Aber das Ziel ist, dass sie auf den Acker gehen und nicht, wir sagen das so in der Entwicklungszusammenarbeit, Poverty Mindset, also ein Armen-Gedankengebäude anfangen zu errichten, das die Hand ausstreckt und automatisch erwartet, dass man etwas hineinlegt. Nein. Die Hand sollte in das Tun übergehen und dementsprechend auch die Haltung, sowohl physisch als auch innerlich, sollte das in die Haltung übergehen. Und das machen wir immer parallel.
Hast du bei deinem letzten Besuch Gespräche geführt mit Kindern, die in dem Projekt dabei sind?
Ja, und natürlich wünschen sich fast alle der Kinder einen Paten. Das ist wirklich das Allerdringlichste, denn sowohl die Bildungskosten, aber auch die Lebensmittelkosten sind ja laufende Kosten. Und das bekommt man nicht aus Fördergeldern oder Stiftungsgeldern finanziert, weil das muss jeden Tag einfach finanziert sein. Aber die Kinder, denen wir schon Hilfe zugutekommen lassen konnten, also die eine Schuluniform bekommen haben, die Schuhe bekommen haben, die Impfungen bekommen haben, das haben wir nicht nur für die Orapatenkinder geleistet, da sind ungefähr 30, das haben wir für ein Vielfaches der Kinder mehr geleistet, also 30 Patenkinder auf 1000 Schüler. Das ist einfach ein absolutes Missverhältnis. Wir versuchen, so vielen wie möglich zu helfen und auch sukzessive zu helfen. Das heißt nach und nach, wie halt Spenden uns als Kinderhilfswerk zugutekommen und wir eben weitergeben können. Die Kinder waren wahnsinnig glücklich und fröhlich. Also
was auch erzählen die Eltern, die Kinder?
Na, sie zeigen, ich kann ja ihre Landessprache nicht, insofern zeigen sie mehr. Stolz die Schuluniform, stolz die Schuhe, stolz die Rucksäcke, stolz die Stifte. Wir haben natürlich auch sofort Stifte verteilt, das konnte ich anders nicht aushalten. Die Hefte, die Bücher, die sie haben, die Ziege. Ein Mädchen hat zwei Ziegen bekommen, das ist eben ein Orapatenkind. Wir versuchen natürlich, die Tiere immer im Paar zu verteilen, damit die sich schnell vermehren. Oh, die war so stolz auf ihre Ziege und führt die auch an der Leine durchs Dorf wie ihren Hund.
Hast du dir für deinen nächsten Besuch, der demnächst ansteht, irgendwas vorgenommen, was du da sehen möchtest? Oder möchtest du Bilder mitbringen, Fotos?
Ja, das auf jeden Fall, auch kleine Filme. Ich bin ganz gespannt, was jetzt binnen eines Jahres noch passiert ist. Ich kenne das Lehrerzimmer noch nicht. Ich kenne nicht alle Ziegen. Ich möchte gerne ganz viel hören. Wir gehören ja tatsächlich zu den Hilfswerken, die sich auch zu den Menschen in die Hütten setzen. Das bedeutet mir viel. Man wird geerdet im Sinne des Wortes und ich bin für viele Dinge sehr dankbar, die wir hier in Deutschland haben. Ich möchte gerne die Mütter besonders hören. Was hat sich verändert? Wie gehen sie jetzt mit ihren Mädchen besonders um, also mit ihren Töchtern? Aber auch von den Jungen möchte ich hören, wie gehen sie jetzt miteinander um? Also wie gehen die Mädchen mit den Jungen um? Wie gehen die Jungen mit den Mädchen um? Verändert sich da schon was? Wo müssen wir dann vielleicht noch weiter ansetzen oder noch tiefer ansetzen? Und wie kommen wir noch mehr hin? Das ist das Ziel des nächsten Besuches in Hilfe zur Selbsthilfe. Also welche einkommensschaffende Maßnahme können wir als nächstes installieren, damit Menschen tatsächlich ermächtigt werden, in Würde für sich selbst zu sorgen? Das tut denen auch nicht gut. Jeder Mensch ist dazu geschaffen, zu geben und zu nehmen. Es ist für die Menschen selbst ein Unglück, nicht eigenständig für ihre Kinder sorgen zu können. Insofern, sie wollen ja etwas geben, aber sie brauchen eben Rahmenbedingungen. Und der Fokus des nächsten Besuches in wenigen Wochen geht nochmal besonders auf die Rahmenbedingungen. Und dazu muss ich hören und sitzen und hören und sitzen und in dem Fall auch schwitzen, weil es so heiß ist, aber das gehört dann auch dazu.
Und dann hast du einheimische Übersetzer, die das von Chichewa auf Englisch dir übersetzen?
Richtig, oder? Ja. Das macht der lokale Projektpartner. Und ich versuche so, hallo, wie geht's und tschüss zu lernen. Und ich heiße, das kann ich jetzt leider noch nicht sagen, ich habe es vergessen von der letzten Reise zu dieser Reise, weil wir eben in einer Vielzahl von Ländern tätig sind, verwechsel ich das dann auch manchmal von Landessprache zu Landessprache. Also kann ich jetzt leider nicht bieten, zu sagen in Chichewa, ich heiße Carmen. Aber ja, schaffe ich noch ein paar Wochen wieder, das zu lernen.
Kurz vorher nochmal auffrischen, kurz vor dem Flug oder
richtig.
So.
Richtig, genau.
Wie können wir aus Deutschland helfen? Du bist für ORA Kinderhilfe direkt bei den Menschen. Was können wir hier tun?
Am meisten hilft tatsächlich eine Patenschaft. Also sich zu überlegen, ein Kind und seine Familie dauerhaft zu unterstützen, ist die größte Hilfe. Denn diese Kontinuität macht eine Berechenbarkeit. Also eine Patenschaft ist mit 35 Euro im Monat zu haben und deckt eben alles ab. Nicht nur für das Kind, sondern auch die Familie. Das Kind ist ernährt, gekleidet, wird medizinisch versorgt und in seiner Bildungsbiografie unterstützt. Es erhält eben die Tiere, die ich schon ausgeführt habe, die ganzen Kurse, die wir geben, wozu wir auch natürlich externe Trainer zum Teil bezahlen müssen. Und diese Stetigkeit kommt damit in das Leben der Menschen. Und was man natürlich auch tun kann, ist, über das Land zu sprechen, für die Menschen zu beten und gut über die Menschen zu sprechen.
Welche Rolle spielt der Glaube in dem Land oder kann der Glaube spielen, gerade bei so traditionellen Praktiken, auch wenn die Menschen sich Christen nennen? Ja, bei der Aufklärung. Was kann man den Menschen dann weitergeben? Mhm. Auch was die Würde des Menschen anbelangt, so wie manche Mädchen behandelt werden zum Beispiel, wenn man das im Blick behält.
Da können wir auf jeden Fall ansetzen. Im Sinne von, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Als Mann und Frau schuf er sie und siehe, es war sehr gut, sagte der Herr. Da können wir auf jeden Fall ansetzen. Das sind oft ganz falsche Gottesbilder, die da vorherrschen. Aber das schließt den echten Glauben ja nicht aus. Das sind Ambivalenzen. Wir wissen ja auch von uns nicht, welches Gottesbild das richtige ist. Also ich würde mir das für mich nicht einbilden. Und das hat ja mit meiner Herzenshaltung nicht notwendigerweise was zu tun. Ich kann ja wirklich ganz tief an Jesus glauben und trotzdem Stereotypen, Traditionen, falschen Vorstellungen anhängen. Das geht uns ja nicht anders als den Menschen anderswo auf der Welt. Und dieses aufzuräumen, die falschen Vorstellungen und sozusagen das richtige theologische Verständnis dahinter zu legen, das können wir auf jeden Fall leisten. Und das passiert auch in den Kursen. Und ich finde, wir können nicht oft genug hören, gerade wenn man aus der Armut stammt, dass du geliebt bist, du Mensch in Malawi bist geliebt, du bist gesehen, du bist Gott gewollt, du bist gerufen, Erde und Leben zu gestalten, du bist berufen, dich in deiner Gesellschaft einzubringen, du bist angenommen, du bist etwas wert, auch wenn du dich vergessen fühlst, auch wenn du dich vielleicht fühlst wie ein Tier, das vom Boden ist, das auf der Erde schläft, das nicht lesen kann, das nicht schreiben kann. Dennoch bist du geliebt und das kann man nicht oft genug zusprechen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Carmen Schöngraf, du hast uns mit nach Malawi genommen, einem Land, in welchem die ORA Kinderhilfe verschiedene Projekte gestartet hat. Wer diese Arbeit unterstützen möchte oder sich dafür interessiert, wo auf der Welt die ORA Kinderhilfe noch aktiv ist, der findet einen Link. Und bei uns im Web auf erfplus.de haben wir auch ein paar Fotos, die Carmen uns mitgebracht hat, aus Malawi. Mein Name ist Sonja Kilian und ich sage herzlichen Dank, Carmen, und Gottes Segen für deine wertvolle Arbeit.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.